aus Apostelgeschichte 17, 25 steht, ich lese mal ab Vers 24 vor. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Ja, in der Hoffnung für alle steht, er, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. Okay, das heißt, Gott gibt allen das Leben und alles, was dazu notwendig ist. Ist einfach, ne? Oder? Ich finde das einfach. Gott gibt alles, ja, das Leben, alles, was du dafür brauchst fürs Leben. Ja? Und das ist einfach. Und das ist so bei Grundlagen. Grundlagen müssen einfach sein, ja? Dass du sie verinnerlichen kannst, dass sie immer präsent sind, sie müssen einfach sein. Und heute Morgen, als ich über die Tageslosen nachgedacht habe, hatte ich so ein Wort für Sarah. Ist Sarah hier? Doch, Sarah, da hinten in der letzten Reihe. Sarah, guten Morgen. Ich hatte einfach heute Morgen so den Eindruck für dich, also bei der Tageslosung, als ich es gelesen habe, einfach, dass Gott dir heute Morgen besonders sagen will, dass er so dein großes Herz sieht, dass er dich sieht, du bist wie eine starke Löwin, die kämpft und die gewinnt, ja, die am Ende den guten Kampf des Glaubens, ja, die ihn gewinnt, denn ein guter Kampf des Glaubens, ja, ein guter Kampf ist ein Kampf, den man gewinnt, Amen. Ja, und du bist jemand, der den Kampf gewinnt, okay, und ich will dich einfach ermutigen und dir einfach sagen, Gott ist einfach begeistert, Gott ist davon begeistert von dir und du bist echt eine Säule in der Gemeinde, eine Säule für viele hier und will ich dir einfach mal Danke für sagen. Danke. Okay, so, also Grundlagen. Ich habe mir mal überlegt, okay, was sind die Grundlagen, so an die ich glaube, ja? Erste Grundlage, Gott hat gute Laune, Amen? Das ist nicht nur so theoretisch so, ja, sondern das ist praktisch so. Gott hat gute Laune, Leute, Gott ist gut gelaunt. Rolf hat eben was gesagt, genau. Rolf hat mal einen Satz gesagt, der ist bei mir hängen geblieben. Und zwar hat er gesagt, Gott hat keine Sorgen. Und das ist so. Also Gott ist nicht der Typ, der da oben im Himmel thront und die ganze Zeit sorgt, oh Mann, wird der Thomas den Tag schaffen? Was wird er wohl heute machen? Oh Mann, ich muss noch mal ein bisschen reinpressen für ihn, beten, ein bisschen irgendwie. Sondern Gott freut sich einfach. Gott freut sich über Thomas, Gott freut sich über euch. Und er ist einfach gut, hat einfach gute Laune, Leute. Ja? Er ist nicht depressiv oder irgendwas, sondern er freut sich. Er freut sich über dich und er feiert dich. Okay? Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott feiert dich. Cool. Im Psalm 2 heißt es in Vers 4, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über seine Feinde, ja? Ja, der auf dem Thron sitzt, lacht. Ja, Gott lacht, Leute. Gott ist froh, weißt du? Gott ist fröhlich, gut gelaunt. Ihm geht's richtig gut, Leute. Um den müssen wir uns keine Sorgen machen. So, zweite Grundlage. Gott ist Liebe. Amen? Amen. 1. Johannes 4, Vers 16 steht, ich lese mal eine Übersetzung aus der Lutherbibel vor, ja? Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Okay? Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Hier steht in der Liebe bleiben. Ja, in der Liebe zu sein ist eine Sache, aber in der Liebe zu bleiben ist eine andere Sache. Ja, jeder von uns hat Herausforderungen, auch mit seinen Geschwistern, auch mit seinen Arbeitskollegen. Ja, es geht einfach darum, dass wir in der Liebe bleiben, Leute. Okay? Und wenn ihr nichts mehr anderes einfällt und du nicht mehr weißt, wie du mit einer Person umgehen sollst, ja, ihr habt Differenzen, ihr, keine Ahnung, habt andere Ansichten, vielleicht sogar andere Ansichten in der Lehre, ja, über die Bibel und oder Streit sogar, ich kann euch einfach ermutigen, wenn du nicht mehr weißt, dann liebe einfach, ja, liebe einfach die andere Person, das passt voll rein in das auch, was der Bernd heute Morgen gesagt hat, ja, liebt einfach einander. So, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, lesen wir in Johannes 3, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern, Amen, sondern ewiges Leben hat, Leute. Wir haben ewiges Leben, Amen. Das heißt, Gottes Liebe ist nicht nur theoretisch, ja, Gott sitzt nicht nur im Himmel und freut sich die ganze Zeit und feiert dich, ja, aber kommt irgendwie nicht bis zu dir durch, sondern was hat er gemacht? Er hat sich selber, ja, für dich hingegeben, ja. Er liebt dich ganz praktisch. Das heißt, er will dir auch täglich zeigen, dass er dich liebt und wie sehr er dich liebt. Ja? Das kann sich auf verschiedene Arten und Weisen äußern. Ja? Und die Rosi, die hatte heute Morgen im Lobpreis, hatte die einen Eindruck. Genau, Rosi kommt nochmal nach vorne. Und zwar auch eine Form, wie Gott heute Morgen ganz praktisch seine Liebe zu dir zeigen möchte.
Hallo, ich hatte eigentlich nur den Eindruck, dass jemand Magenschmerzen hat. Jetzt hier Und dass jemand ein taubes rechtes Bein hat, hier so unter Schenkel. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wenn ja, melden, ich bete. Okay, ein paar. Alles klar.
Ich wäre dafür. Rosi, hey, halt erstmal die Hände oben, ja, für wen das zutrifft. Rosi, such dich jemanden aus und dann gehen noch zwei, drei andere zu den Leuten, die gerade die Hand heben, okay? Ist das okay? Ja. Gut, geh einfach zu der Person und dann betest du da. Achso, ich soll nicht jemanden, doch. Der betet. Ach doch,
ja, noch besser. Also witzig ist, ich hatte eben Eindruck, dass jemand beten soll und ich hatte Hanna gesehen. Ich dachte, Hanna, wäre schön, wenn du für einen von den dreien betest. Willst du?
Und die anderen beiden, die dann noch frei sind, die lassen einfach ihre Hand oben, ja, und die anderen, die da drumherum sitzen, guckt euch einfach mal um, wer die Hand hebt, geht hin, fragt, was Sache ist, ja, ob es jetzt ein Magenschmerz ist oder das Bein ist und dann betet für die, ja. Und diejenigen von euch, die geheilt werden und Gott oder Gott einfach spüren, ja, die kommen einfach nach am Ende der Predigt mal kurz zu mir. Hammer. Gott liebt dich ganz praktisch. Amen. Amen. Ich liebe es, die Evangelien zu lesen. Ja, wenn mich jemand fragt, so, ey, was liest du am liebsten, dann sage ich erstmal die Bibel. Das ist nicht nur, weil ich das so, ne, aus Frömmigkeit sage, sondern es ist wirklich so. Ich habe zu Hause mindestens 20, 30 Bücher stehen, die ich mir kaufe, die ich unbedingt lesen will. Das ist auch christliche Literatur größtenteils, ja, und die will ich unbedingt lesen. Und jedes Mal, wenn ich Zeit habe, gucke ich und dann überlege ich, okay, was liest du jetzt? Und jedes Mal falle ich wieder zurück auf die Bibel. Ja. Ich komme einfach nicht los davon, es ist einfach so. Es ist auch nicht, dass ich mich anstrenge, es ist einfach so, ja. Ich kann da nicht was für. Und ich lese am liebsten die Evangelien. Ja? Einfach ganz konkret, ja, was macht Jesus, wie ist Jesus, wie verhält er sich, wie reagiert er. Und ich liebe das einfach. Ja? Und ich kann dich einfach nur ermutigen, ich habe eben was von der Tageslosung gesagt, ja, wenn es dir schwerfällt, die Bibel zu lesen und dir Zeit zu nehmen, dann nimm dir wenigstens jeden Tag einen Vers. Ja? Zum Beispiel die Tageslosung, musst du noch nicht mal raussuchen, den Vers, den kriegst du sogar vorgegeben, der wird festgelegt am Anfang vom Jahr. Und dann liest du diesen Vers morgens und meditierst den und denkst drüber nach. Und das ist einmal ein ganz konkreter Schritt, wie du einfach so einen Punkt setzen kannst, dir Impulse geben kannst, um Gott und Gottes Wort einfach ja, im Tag einfach das mitzunehmen. Okay, und manchmal, im Letzten hat jemand zu mir gesagt, okay, wenn man die Bibel liest, dann liest man die ja immer mit einer bestimmten Erwartungshaltung. Man liest die Bibel und versucht ja immer, eine Bestätigung zu finden für das, was man glaubt. Ja, man ist eben da nicht so ganz neutral, sondern man geht irgendwie voreingenommen da rein und liest das irgendwie mit einem bestimmten Ziel. Und ich muss euch zugeben, ja, das mache ich. Ich lese die Bibel immer wieder und jeden Tag, um zu sehen, dass Gott gut ist. Amen. Ja, ich lese die Evangelien und sehe einfach, und ich will es einfach rauskriegen, wieder eine Stelle finden und jubeln, wo ich sehe, ey, Gott ist gut, Jesus ist gut. Ja, das ist unsere nächste Grundlage, ja. Gott ist gut, amen. Nicht manchmal, sondern immer, immer gut, ja. Also Gott hat gute Laune, Gott feiert dich, freut sich an dir. Und Gott ist gut. Amen. Ich habe da was erlebt. Mein Großvater, der ist schon über 90. Er ist schon immer in die Kirche gegangen und ist vor einem Jahr circa schwer krank geworden. Schwer krank geworden, ins Krankenhaus gekommen, lag eine ganze Zeit lang im Koma. Es wurde immer schlimmer, Wasser in der Lunge, alles Mögliche. Er lag nach einem Koma, wurde nur noch künstlich ernährt, künstlich beatmet. Und es war so, dass er kurz bevor er in das Koma gefallen ist, hat er noch mal ganz bewusst Jesus sein Leben gegeben, ja. Er hat vorher schon eine Beziehung zu Jesus gehabt, definitiv, ich gehe mal davon aus, er war wahrscheinlich vorher auch schon errettet, ja, weil er wirklich schon mit Jesus gelebt hat, auf seine Art. Und er hat es einfach nochmal gemacht. Und ich dachte einfach so, okay, Jesus, was ist mit meinem Opa? Guck mal, er hat jetzt einfach nochmal diese Entscheidung getroffen. Er ist lebenssatt, er ist über 90, ja, seine ganzen Geschwister sind schon gestorben und seine Frau ist schon seit über 15 Jahren tot, ja. Nimm ihn doch einfach zu dir. Also nimm ihn doch zu dir. Ja? Und Gott hat mich angeschaut und ich dachte, es ist voll das gute Gebet, was ich da spreche, dachte ich so. Weil er hat ja wirklich Lebenssatz. Und ich dachte wirklich so, ey Gott, ne, nimm ihn doch, erlöse ihn von diesen Qualen. So. Und Gott hat mich so angeschaut und ich habe irgendwann nach ein paar Tagen gemerkt, so krass, Gott ist anders. Ja, und Gott hat mir dann gesagt, so jetzt zeige ich dir mal meine Güte. Ja, und vor 2 Wochen saß ich noch mit meinem Opa beim Grillen und habe über die WM geredet. Und das ist so krass zu sehen, Leute. Gott ist viel besser, als wir denken. Manchmal haben wir so Sachen in unserem Kopf, so einen menschlichen Verstand, der uns dann sagt, das ist vernünftig und das ist vernünftig. Ja? Aber Gott ist besser, Leute. Gott ist einfach besser. Amen. Ihr seht, ich bin auf dem Weg, Leute. Bei mir ist noch viel Potenzial da. Okay, cool. Genau, wir lesen die Bibel, wir lesen die Evangelien und sehen da eben, wie Jesus ist. Und wenn wir sehen, wie Jesus ist, dann wissen wir, wie Gott ist. Denn Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Amen. Lesen wir auch im Kolosserbrief, Jesus, das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Ja, und wenn wir Jesus sehen, hier steht, der Erstgeborene aller Schöpfung, ja, der ist der Erstgeborene, nicht der Letztgeborene oder der Einziggeborene, sondern der Erstgeborene. Wenn er der Erstgeborene ist, ratet mal, wer der Zweit-, Dritt-, Viertgeborene und der Tausendstgeborenste dieser neuen Schöpfung ist. Man, ja, das bin ich und das bist du und wir alle gehören dazu, Leute. Ja, das heißt, wir sehen nicht nur, wie Gott ist, sondern wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir auch, wie wir sein können und das, was bei uns Realität sein kann. Okay. Und ich habe einfach mal so ein paar Stellen rausgesucht, einfach nochmal, die mir einfach so krass in den letzten Wochen gezeigt haben, wie der Charakter von Jesus ist. Und jetzt kommt eine Stelle, die habe ich, ich lese seit 10 Jahren die Bibel, seitdem ich mich bekehrt habe, und die habe ich dem letzten zum ersten Mal bewusst gelesen. Und die hat mich so geflecht, Leute. Also, schnallt euch an. Und zwar ist das eine Stelle, das ist als Jesus, das ist nach der Speisung der 5000. Ja, Jesus hat eben großen Stile Brot und Fisch vermehrt, ja, und hat ganz viele Leute satt gemacht, ja, übernatürliche Brotvermehrung und Fischvermehrung hat stattgefunden. Ja, und dann lesen wir in Johannes 6, Vers 15, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollen, um ihn, was, um ihn zu steinigen? Nein, um ihn zum König zu machen. Was macht Jesus? Zog er sich wieder auf den Berg zurück. Er allein steht hier. Als sie kommen, um ihn zum König zu machen, zieht er sich auf den Berg zurück. Ist das nicht krass, Leute? Haben wir nicht einen, was für ein Jesus, was für ein Gott? Wisst ihr, komm, wollen ihn zum König machen, er geht einfach, versteckt sich. Hammer, glory Jesus. Ehre sei dir, Jesus. Ehre sei dir, Jesus, dafür echt. Leute, lasst uns so sein einfach. Lasst uns sein wie Jesus. Ich bin der Erste, der sich versteckt. Hammer, was für ein Gott. Wie demütig und wie rein und wie voller Liebe. So heftig, echt. Jetzt kommt, es wird doch besser. Was passiert danach? Jesus, wir wollen ihn zum König machen. Jesus versteckt sich auf dem Berg. Er allein, ja, in Gemeinschaft mit Gott und genießt es einfach. Gibt Gott die Ehre für alles, was passiert. Was passiert danach? Direkt danach lesen wir, was macht Jesus? Er geht auf dem Wasser. Ist das nicht geil? Ist das nicht cool? Weißt du, so Hammer. So cool. Okay, er geht, weißt du, er hat Gemeinschaft mit Gott, er geht in sein Versteck mit Jesus, hat Gemeinschaft mit Jesus und danach passieren die krassesten Dinge. Also die Leute wollen ihn zum König machen, aber Jesus geht zu seinem Vater, geht zu Gott, sitzt auf seinem Schoß, genießt ihn und dann geht er um Wasser. Okay, wer von euch will auf dem Wasser laufen? Mal ganz ehrlich, wer will das mal erleben? Wer von euch will mal fliegen? Unsichtbar sein? Brennen? Durch Wände gehen? Ja? Cool, was haben wir noch? Beamen? Genau, irgendwann an einem anderen Ort wie Philippus. Zack, tschim, an einer anderen Stelle predigen, tschim, wieder zurück. Wer will das? Wer will Jesus von Angesicht sehen, von Auge zu Auge sehen? Amen. Okay, Leute, was müssen wir machen, um das zu erleben? Was müssen wir machen? Wir müssen in unser Versteck gehen. Ja, wir müssen Jesus suchen. Und es geht nicht darum, Jesus zu suchen, sondern es geht darum, ihn zu finden. Ja? Ihn von Angesicht zu Angesicht zu schauen. Ja? Face to face einfach mit Jesus alleine. Und dann werden die krassesten Sachen passieren. Psalm 37 steht, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht. Ja? Hab deine Lust am Herrn. Sei verrückt nach Jesus. Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Und jetzt finde ich so krass, dass hier steht, befiehl dem Herrn deinen Weg. Ja, Gott, wenn du willst, mach das mit mir, mach das mit mir. Nein, hier steht, befiehl dem Herrn deinen Weg. Sag Gott, was du dir wünschst. Sag ihm das, ja. Ich sag Jesus, ey Jesus, ich will schweben. Also ich sag ihm das. Ich will das und das. Und ich sehe mich da und da. Ich sehe mich vor, weiß ich, so und so viele Leute stehen, predigen. Ich sehe, das und das wird passieren. Die und die Wunder werde ich sehen, ja. Sag ihm das, was du willst. Ja, befiehl ihm deinen Weg. Matthäus 6, Vers 4 steht, ich lese mal eine Übersetzung aus der alten Lutherbibel vor oder aus der Schlachterbibel, dort steht, dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir öffentlich vergelten. So krass, ne? Und hier geht es nicht darum, was zu leisten, was zu bringen, was zu machen, was zu erreichen, um dann dafür geehrt zu werden. Und hier geht es einfach darum, ey, hab deine Zeit mit Gott, genieß Gott. Fang an mit einem Vers morgens, nimm die Tageslosung, lies die Evangelien, ja. Nimm dir kurze Zeit und baue es aus, ja. Nimm dir Zeit mit Jesus, okay? Wird so coole Sachen passieren. Denn das Reich Gottes, das wirkt von innen nach außen, ja. Das ist auch nichts, weißt du, es fängt in deinem Kopf an, du verstehst das und dann geht das in dein Herz, nein. Es fängt in deinem Herz an, dann geht es in deinen Kopf und dein äußeres Leben und verbreitet sich, ja. Reich Gottes wirkt von innen nach außen. Lukas 17, Vers 20, 21 steht, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, hier, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und an einer anderen Stelle heißt es, das Reich Gottes ist innerhalb von euch. Ja? Das heißt, das Reich Gottes ist jetzt schon mitten in dir drin, innerhalb von euch. Ja? Das heißt, wenn das Reich Gottes in dir ist, was bedeutet das? Dass das Reich Gottes überall dahin geht, wo du hingehst. Okay? Egal, ob du zur Uni gehst, auf Toilette gehst, in die Küche gehst, zur Arbeit gehst, wo auch immer du hingehst, das Reich Gottes geht mit dir. Ja? Und somit kommt jeder, der in deine Gegenwart kommt, in deine Nähe kommt, automatisch in den Wirkungsbereich von Jesus. Ja? Automatisch in die Gunst Gottes. Ja? Nur weil er in deiner Nähe ist. Weil das Reich Gottes, du trägst es in dir. Okay? So, und das gerade eben war auch wieder eine absolute Grundlage. Ja? Und zwar Gemeinschaft mit Gott muss unsere Grundlage sein. Okay? Gottes Gegenwart und Gottes erlebbare Gegenwart steht am Anfang von allem. Okay? Und wenn ich zum Beispiel nicht permanent Zeit mit Gott verbringe, ja, mir Zeit nehmen mit Gott, mit ihm rede, ihn genieße, ja, dann werde ich unausstehlich. Ist wirklich so. Ich werde unausstehlich, ich werde rechthaberig, ja, ich werde irgendwie egoistisch, ich habe keine Geduld. Ja, man merkt das, ohne Quatsch. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich rede von mir, denn von mir kann ich ein bisschen reden. Und ich habe das auch die letzten Wochen, Monate gemerkt. Ich bin auf eine gewisse Art und Weise hart geworden. Ja, ich bin hart geworden und rechthaberig geworden. Gegenüber meiner Frau, gegenüber Arbeitskollegen. Es war schon echt irgendwann, als mir Gott das gezeigt hat, dachte ich auch, oh Mann, Jesus, ey, veränder mich. Ja, und da war einfach mein Gebet war einfach, Gott, mach mich weich. Ja, mach mein Herz weich, so richtig weich, ja, wie so ein Schwamm. Einfach, dass du richtig durchkneten kannst, dass deine Gnade, Jesus, mein ganz Inneres erfüllt, dass es so richtig einknetest. Ja. Ja, und das hat mich einfach bewegt und verändert, Leute, ja. Und diese Gemeinschaft mit Gott, von der ich eben geredet habe, dieses Weichmachen, dieses Erlebnis mit Gott, ja, ja, das kannst du überall haben. Ja. Ich habe das, als ich das gebetet habe, es ging am selben Tag noch, ich bin Auto gefahren auf der Autobahn und ich konnte nicht mehr fahren, weil ich einfach so durchgeknetet worden bin, so gelacht habe, geweint habe, es ging einfach nicht mehr anders. Ja. Und wenn du das haben willst, ja, dann sag es einfach hier, sag Jesus, was du haben willst, ja, dass du weich sein möchtest, dass du einfach ein offenes Herz haben möchtest. Okay, cool. So, und zur Gegenwart Gottes, da gibt es noch ein konkretes Beispiel, das will ich kurz erzählen, und zwar während den Schwangerschaften von meiner Frau, ja, gibt es so ein Gebet, was ich immer bete. Und zwar ist das, dass unser Kind im Mutterleib, ja, das ungeborene Kind schon eine Begegnung mit Jesus hat. Jetzt kann man sagen, okay, ist das nicht, man kann es auch übertreiben, ne? Ich meine, gerade am Anfang, ich habe gebetet, seit Anfang an, seitdem es fängt mit zwei Zellen an, ja. Ab dem Moment der Entstehung, ja, dass es eine Begegnung, eine dauerhafte Begegnung mit Jesus hat. Ja? Und wisst ihr was, das ist sogar biblisch, das Gebet. Beweis finden wir im Psalm 139, Vers 16, wo David sagt, meine Urform sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Ja, meine Urform sahen deine Augen. Ja, ich will, dass meine Kinder auf die Welt kommen mit so einem Hunger, nach Gott, weil sie schon im Mutterleib Jesus gesehen haben und geschmeckt haben, wie gut er ist, und auf die Welt kommen und sagen, ey, wo ist das? Ich brauche das, ich will das. Ja? Und wisst ihr was? Es funktioniert, ich erlebe das. Ja? Wenn ich meine Kinder ansehe, dann denke ich nur, wow, Gott ist gut. Und Gott wirkt so krass schon. Und Kinder können einfach Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen. Hannah, habe ich recht? Ja, siehst du, Jordan. Genau, ist so. Gottes Gegenwart ist unsere Mission. Haben wir gesagt. Jetzt haben wir gesagt, okay, dann packen wir das in ein richtiges Mission Statement. Dann haben wir ein Mission Statement für Face-to-Face formuliert. Die Mission von Face-to-Face ist die Erweckung durch die Gegenwart Gottes und Identität in Christus. Face-to-Face, Jesus Christus, heute leben. Genau. Was ist der Schlüssel für die Gegenwart Gottes? Gegenwart Gottes, ich habe es eben gesagt, ja, das Himmelreich Gottes ist in dir. Was ist der Schlüssel für die Gegenwart Gottes? Du. Du bist der Schlüssel dafür. Du selber. Ja, Früher hätte ich gedacht, wie heute Morgen, oh, ein Gottesdienst und wir haben keine Band heute Morgen. Da hätte ich gedacht, oh Mann, was machen wir denn jetzt? Wir haben keine Band. Was machen wir denn jetzt die erste halbe Stunde? Wir müssen irgendwas machen, ja? War so cool, dass wir beschlossen haben, ey, wisst ihr was? Wir kommen nicht zusammen, um ein Programm abzuspulen. Wir kommen nicht zusammen, um irgendeine Form zu wahren, sondern wir sammeln uns um die Gegenwart Gottes. Nicht um Personen, nicht um Dinge, nicht um Dienste, sondern einfach um Gottes Gegenwart. Das ist so cool. Und ich hoffe, ihr habt das heute genossen, dass wir keine Band hatten, denn die nächsten Wochen haben wir wieder Live-Musik. Von daher, cool, ich freue mich drauf. Und ich bin nicht da und ich bin im Urlaub. Na super. Okay, cool. Ich habe gerade eben gesagt, der Schlüssel für Erweckung, der Schlüssel für die Gegenwart Gottes bist du und der Schlüssel für Erweckung bist auch du. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist Erweckung. So. Eine andere Grundlage ist, dass wir einen leidenschaftlichen Gott haben. Amen. Und so wie Gott leidenschaftlich ist, so sollen auch wir leidenschaftlich sein. In Apostelgeschichte 19, Vers 19 lesen wir ja, von der Bekehrung von vielen Leuten. Ja. Dort lesen wir Apostelgeschichte 19, zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Ja, sie kommen eben zusammen und verbrennen den ganzen Kram, die ganze Zauberzeug da, ne, verbrennen sie. Und 50.000 Drachmen. Ich habe immer ausgerechnet, wie viel das ist, ne, weil sie da zahlen, dann bin ich ja direkt bling, 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 ne, ist ja direkt mein Fokus drauf. Ja, und 50.000 Silberdrachmen, das sind umgerechnet circa 250 Jahreslöhne. Das ist beim durchschnittlichen Gehalt, sind das circa 7,5 Millionen Euro. Das heißt, die kippen da Zeug zusammen für 7,5 Millionen Euro und machen Feuer, ja, zünden alles an und tanzen rum und feiern einfach Jesus. Ja? Stell dir mal vor, wir treffen uns, schmeißen Krempel für 7,5 Millionen auf den Haufen, zünden das an und feiern Jesus damit. Crazy, ne? Ich wäre dabei, Leute, echt. Anbetung darf was kosten. Genau. Als ich mich bekehrt habe, ich habe jahrelang vorher nur gezeichnet, von morgens bis abends gezeichnet. Ja, ich habe als Tätowierer gearbeitet, ich habe mich bekehrt. Gott hat mir gezeigt, ey, ich habe was Besseres für dich. Das habe ich gemacht. Ich habe es zelebriert, ich habe gefeiert. Ich habe alle Bilder, die ich jemals gemalt habe, genommen und habe sie zerrissen, verbrannt, zerknüllt, in Müll geworfen. Alle Bilder. Ich glaube, eins gibt es noch. Das hat mein Schwager im Keller hängen, als Erinnerung. Aber ich habe alles genommen und ich war so happy, Leute. Ich war so happy. Ich habe alles, ich habe da, ich weiß nicht, wie viele unzählige Stunden ich da reingesteckt habe. Ich habe alles genommen, einfach Gott gegeben. Ich habe alle CDs, Musik hat mich damals so richtig in meinen Lebensstil damals reingebracht. Ich habe alle CDs, alle Platten, die ich hatte, alles genommen und einfach Gott geopfert. Einfach platt gemacht. Es gibt so ein cooles Zeugnis von Eduard. Ich habe ihn gefragt, ob ich das erzählen darf. Eduard ist heute in Bremen, der ist heute nicht hier. Er hat mir gesagt, ja, ja, kannst erzählen, weil es hat mich so begeistert. Also Eduard. Eduard war bei der Bundeswehr, ja, und, ja, danke. Eduard war bei der Bundeswehr und wollte Gott, ja, er wollte Gott. Und da war er auf einer Übung, er war dann alleine im Wald und er hatte einen wunderschönen Ring. Und der Ring war ihm total wertvoll. Und er hatte so das Gefühl, dass dieser Ring ihm Kraft schenkt. Das ist kein Quatsch, ja, er war ihm total wertvoll. Er hat seinen Ring angeschaut, hat gesagt, boah, was für ein schöner Ring. Und dann hat er das Gefühl bekommen, dass Gott ihn antippt. Und dann kam in ihm ein Hunger hoch, ja, nach Gott. Wer kennt Eduard? Ja, die meisten kennen Eduard. Ne? Eduard ist, ich liebe Eduard. Eduard, wenn du das hörst. Und Eduard spürt Gott und denkt, nein, Gott, du bist alles, was ich will. Nimmt den Ring, rennt in den Wald und wirft ihn weg und ruft, ich liebe dich. Und wirft und schmeißt den Ring einfach weg, einfach so, weil er so on fire ist, ja, für Jesus. Das ist so cool, das hat mich so begeistert einfach, diese Story alleine schon. Ja, oh Mann, ja. Schmeißt er den Ring einfach weg, weil er sagt, ey Gott, es macht, menschlich gesehen, macht es überhaupt keinen Sinn. Ja, klar macht es keinen Sinn so, aber verliebte Leute machen verrückte Sachen, ist einfach so, ja. Er nimmt einfach den Ring, schmeißt, Jesus für dich, ich opfer es für dich. So Hammer, ja. Sprüche 3, Vers 5 steht, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Was noch cooler ist, das habe ich aber erst jetzt später herausgefunden, als Eduard auf dieser Übung war, er hätte eigentlich nach der Übung 3 Tage in den Knast gehen müssen bei der Bundeswehr, weil er bei einer bestimmten Übung, bei so einer Wachübung, einen Fehler gemacht hat, einen gravierenden Fehler gemacht hat, hätte er als Strafe 3 Tage in den Knast gehen müssen. Ja? Nach dieser Waldübung, nach dieser Aktion mit dem Ring, kommt der Oberst zu Eduard und sagt zu ihm, Eduard, weißt du was, wir vergessen das mit der Strafe. Könnte ich das vorstellen? Bei der Bundeswehr, einfach Knast, komm, ohne Grund, du warst, die Übung war gut, die du gemacht hast hier, weil, komm, wir vergessen das mit der Strafe. Ist krass, ne? Ist krass. Ich will ja jetzt nicht unbedingt einen Zusammenhang herstellen, ja, aber es ist einfach krass, ja, Gott antwortet, Leute, ja, und Gott ist begeistert von Leidenschaft, von leidenschaftlichen Entscheidungen, und Gott ist verliebt in dich und, ja, wir sind verliebt in Gott, in Jesus. Und wenn du möchtest, dann sag einfach mal Jesus, dass du ihn liebst. Jesus, ich liebe dich. Matthäus 13 steht, wie ihr merkt, ich habe wieder viele Bibelstellen dabei. Ja, wer kann noch von euch? Jo, Rainer kann noch. Das ist gut, 3, 4, 5. Es lohnt sich weiterzumachen, okay. Also. Matthäus 13, 45. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Menschlich gesehen absolut sinnlos. Würdest du denken, was für ein Trottel. Geht hin, verkauft alles, was er hat, um eine Perle zu kaufen. Ja? Wir haben so ein Bilderbuch, das ist richtig cool. Da ist das dann, ne? Der Mann, das hatte dieser Kaufmann auch einen wunderschönen Hut, eine wunderschöne Feder dran, die ihm noch am wertvollsten ist. Und hat einen Kühlschrank voll mit Würstchen und Pommes und ein ganz großes Haus. Und er verkauft alles, was er hatte. Alles, bis auf die Unterhose, siehst du ihn da gezeichnet. Ne? Um diese Perle zu kaufen, wisst ihr. Menschlich gesehen, wo sie sagen, was ist das? Ey? Was soll das sein? Aber es drückt einfach aus. Jesus gibt alles für dich. Ja? Hat alles für dich gegeben. Ja? Alles, weil du ihm so wertvoll bist. Du bist seine kostbare Perle. Er hat alles für dich gegeben, er hat sein eigenes Leben für dich gegeben. Aber es bedeutet auch noch was anderes. Auf der anderen Seite soll es auch bedeuten, dass du Jesus deinem Leben nicht einfach so hinzufügen kannst. Ja, wenn du Jesus willst, ja, und wirklich das willst, was er für dich hat, kannst du nicht sagen, okay, ich mache alles so bisher, alles, was ich vorher gemacht habe, und kriege Jesus noch obendrauf dazu. Ja, und dann mache ich alles das, was ich vorher gemacht habe, und ein bestimmter Teil meiner Zeit gehört jetzt einfach Jesus. Ich glaube, es funktioniert so nicht. Ich glaube, Jesus bedeutet alles oder nichts. Ja, Jesus ist nicht unser Hobby, Jesus ist nicht unser Job, Jesus ist nicht unser, noch nicht mal unser Zentrum, denn Jesus will alles von uns sein. Amen. Jesus soll alles von uns sein, unser ganzes Leben soll nur Jesus sein. Okay. Vielleicht herausfordernd ein bisschen, aber ich glaube, es ist wahr. Ich glaube, Jesus mag es einfach, wenn wir leidenschaftliche Entscheidungen für Jesus machen, ja, die auch verrückt aussehen, keine Ahnung, ja, ich glaube, Jesus mag das, ja. Jetzt wäre eigentlich so der richtige Zeitpunkt für so eine Opferpredigt, ja, jetzt könnte ich so richtig abgehen, so, Gott hat alles für dich gegeben, was gibst du? Es gibt so den einen oder anderen, der mag das vielleicht anstoßen, sagen, oh, was ist das denn, das ist Manipulation, wenn man das sagt, aber ich mag das, wisst ihr, ich mag das, wenn das, ich war eine Zeit lang in einer russischen Gemeinde, und da war das ganz normal, dass man so eine Opferpredigt macht, ja. Und ich mag das einfach, was einfach so eine Leidenschaft ausdrückt, ja. Ja, Gott hat alles für dich gegeben, er hat sein Leben gegeben, er ist für dich ans Kreuz gegangen, er hat geblutet und gelitten, so. Was gibst du für Jesus? Und dann gehen so die Opferkörbe rum, so. So, wenn man das mit dem richtigen Herzen hört, kann es einen nur begeistern. So soll nicht manipulieren, aber wir sammeln kein Opfer, Leute, keine Angst. Aber nächste Woche, Charlie hat es gesagt, nächste Woche kommt jemand, ein Missionar, der wirklich das Leben von sich selber und seiner Familie aufs Spiel setzt, um Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Ja. Der ist in einem muslimischen Land, dient dort, die stehen unter ständiger Lebensgefahr, ja, dauernd. Ja. Es gibt Phasen, da können die noch nicht mal vor die Tür gehen, also sind wirklich eingesperrt. Das ist unglaublich, stehen auf einer roten Liste, könnten so jeden Moment umgebracht werden. Und weißt, die haben keine Wahl, die haben keinen Plan B oder irgendwas. Ja. Jesus ist ihre einzige Hoffnung, ist alles, was sie haben, alles. Ja, und die kommen nächste Woche, und Charlie hat es schon angekündigt, ja, wir werden auch nochmal für die ein Opfer sammeln, ja. Betet einfach für die Leute, ja, betet für unsere Missionare und einfach, wenn ihr wollt, segnet sie nächste Woche, ja. Danke, Jesus. Genau. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, haben wir eben gesagt, Reich Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles wird euch hinzugefügt werden. Ja, hier steht nicht und nach deiner Gerechtigkeit, sondern nach seiner Gerechtigkeit. Ich glaube, dass das eine weitere absolute Grundlage ist. Ja? Seine Gerechtigkeit. Ja? Wir sind nicht gerettet, weil wir irgendwas gut gemacht haben, sondern wir sind errettet aus Gnade. Einfach aus Gnade. Okay? Also seine Gerechtigkeit. Es ist nicht unsere eigene Leistung gewesen. Selbst, dass wir an Jesus glauben, ist Gnade. Selbst da kannst du dich nicht rühmen. Ich glaube und ich glaube so stark. Und selbst das ist Gnade einfach. Ich kann sagen, ich bin morgens aufgewacht und ich habe nichts dafür getan. Ich bin aufgewacht und ich wusste einfach, dass es war. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es funktioniert, Leute. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir sind gerecht, können uns nicht gerechter machen durch irgendwas, was wir machen. Ja. Es gibt so den Begriff der Himmelsleiter, kennt ihr auch, ne? Himmelsleiter, und es gibt so irgendwie Leute, die sagen, wir müssen die Himmelsleiter besteigen. Und ich sage euch, liebe Leute, die Himmelsleiter ist nicht dazu da, dass wir da hochsteigen, dass wir den Himmel gehen. Dazu ist sie nicht gedacht, die Himmelsleiter. Dass wir da hingehen und mit einer Kraft diese Leiter hochsteigen, dass wir in den Himmel kommen. Die Himmelsleiter ist nicht zum Raufklettern. Johannes 1,51 lesen wir, er spricht zu ihm, also Jesus spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Ja? Das heißt, Jesus war da und Jesus, diese Himmelsleiter, führte zu Jesus. Die führte nicht in den Himmel hinauf, sondern die führte vom Himmel runter zu Jesus. Und die Engel stiegen die ganze Zeit auf und nieder auf Jesus. Die ganze Zeit brachten die Realität des Himmels in den Alltag von Jesus. Wir sehen es in den ganzen Wundern, in den Zeichen und Wundern, ja, brachten es runter. Und was haben wir eben gesagt? Das Reich Gottes ist in uns. Jesus ist in uns. Jetzt ratet mal, wohin die Himmelsleiter jetzt zeigt. Genau auf dich und auf mich. Ja, und die ist nicht dazu da, dass wir da hochklettern, sondern die Himmelsleiter ist dazu da, dass Gottes Engel auf uns auf- und niedersteigen können. Ja? Und uns die ganzen Geschenke, all das Gute aus dem Himmel runterbringen. Ja? Die Realität des Himmels in uns und um uns herum freisetzen. Amen. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Grundlage. Deshalb, weil wir eben umgeben sind von diesem Himmel, ja, und in ständigem Kontakt stehen und diese Flatrate vom Himmel haben, ja, heißt das, dass nichts unmöglich ist, Leute. Gott ist alles möglich. Amen. Matthäus 19,26, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Ich will euch einfach ermutigen, zu glauben und auch verrückte Sachen zu glauben. Ja? Ich habe so zwei Zeugnisse mitgebracht. Letzte Woche hatte Samuel einen Ausflug mit der Schule, es sollte voll das Gewitter geben, voll regnen. Und Samuel setzt sich morgens hin mit meiner Frau zusammen, also Samuel ist mein Sohn, ne? Setzt sich hin und betet einfach, Jesus, ne? Betet einfach, dass es nicht regnen wird an dem Tag. So. Und wie wir Eltern, also nochmal Sinn, gewissenhaft, fürsorglich, wollen wir ihm trotzdem einen Schirm einpacken, weil das stand auf der Liste, was sie mitbringen sollten, sie sollten einen Schirm mitbringen und haben gesagt, komm, für den Fall der Fälle, hast du einen Schirm bei, weil der Himmel war grau. Und Samuel guckt uns absolut entsetzt an. Glaubst du nicht, dass das wird, was wir gebetet haben? Und ich stand da und er hat sich geweigert, diesen Schirm mitzunehmen. Er hat gesagt, nein, ich nehme den Schirm nicht mit. Ich nehme den nicht mit. Ich habe gebetet und was war? Es war das beste Wetter ever. So cool, Leute. Ey, lasst uns werden wie die Kinder. Lasst uns das glauben, was hier drin steht, Leute. Ey, das ist, ja, das ist wahr. Dem Glaubenden ist nichts unmöglich. Ich war demnächst auf einer mit Samuel auf einer Kinderkonferenz in der Bibelschule, ja, 3 Tage nur mit Samuel unterwegs, richtig super coole Zeit, ich habe so genossen, nur Samuel und ich und Jesus und dann auf so einer Kinderkonferenz mit 400 anderen Kindern Gott erlebt, richtig cool, es gab auch eine Elternbetreuung, wo ich dann war, auch richtig cool und da waren wir mit einem anderen Vater und einem Sohn zusammen auf dem Zimmer und der Vater, wir haben uns halt kennengelernt, der hat mir seine Story erzählt. Und der Mann, der war Techniker von Beruf, ja, war jahrzehntelang Techniker bei einem Telekommunikationsunternehmen und wurde dann gekündigt. Wir haben ganz viele Leute gekündigt. Das war nicht rechtens, dass sie gekündigt wurden, ja, aber sind eben alle rausgeflogen. Man hat sich überlegt, was mache ich? Hat lange Zeit gebetet und überlegt, so, was möchte ich machen? Und Gott hat ihm eine Vision gegeben. Und zwar, dass er sich eine Quelle kaufen soll und dann Mineralwasser herstellen soll. Ja, also Wasser abfüllen soll. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen Kumpel, ne? Der ist Techniker und der verliert seinen Job. Und dann kommt er zu dir, hey Charlie, ich habe es am Herzen, jetzt Mineralwasser herzustellen. Ja, ich kaufe mir eine Quelle, fülle das in Flaschen ab und verkaufe das dann. Was würdest du sagen? Mein Charlie würde sagen, boah, Hammer, let's go. Also, aber ich würde sagen, Alter, bleib mal locker. Also, das ist doch ein bisschen daneben hier. Ist doch das ist ja so krass, ne? Manchmal sind wir auch so geistlich, wie wir sind, und so voller Glauben, wie wir sind trotzdem so ein bisschen eingefahren manchmal, ne? Und haben so gesagt, so, das ist vernünftig und der Verstand ist ja unser Diener, ja, alles gut und richtig, ne? Aber, lasst uns Gott nicht in so eine Box passen, okay? Und was war? Er hat es gemacht. Er produziert jetzt Wasser. Der hat mir das gezeigt. Internet sei seine Firma, richtig cooler Name und richtig super. Er produziert Wasser. Und dann, er hat sich so eine Quelle gekauft und Zapfrechte und all sowas. Hat jetzt so eine Produktionslinie und macht Wasser. Und dann gab es noch ein Gerichtsverfahren danach, wo dann diese ganze Kündigung wieder aufgehoben wurde. Die Leute mussten alle wieder eingestellt werden nach 3 Jahren. Hat eben sehr lange gedauert, 3-4 Jahre. Mussten alle wieder eingestellt werden. Und er hat wieder seinen Job bekommen, war wieder zurück in seinem Job, aber hatte noch dann eben eine Firma, wo er Wasser produziert. So krass, Hammer, ne? Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott ist alles möglich. Amen. So, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Oh Mann. So, okay. So, immer wenn ich von Glauben und Leidenschaft rede, dann gibt es eine Sache, da komme ich nicht dran vorbei. Im Neuen Testament, ja, ein Lieblingswunder habe ich da. Ein paar Leute kennen das schon, ich habe es auch schon mal gepredigt. Ich komme da einfach nicht dran vorbei und ich muss es einfach sagen. Ich habe Gott heute Morgen gefragt, boah, Jesus, soll ich das predigen? Und Gott hat mir gesagt, ja, ich soll. Also Leute, tut mir leid, ich kann nichts dafür. Okay, und zwar ist es das einzige Heilungswunder in den Evangelien, wo der Name des Geheilten genannt wird. Ja? Bei den Heilungswunder, nicht Totenauferweckung. Totenerweckung lesen wir von Lazarus, ja, der Freund von Jesus, der von Toten auferweckt wird. Lesen wir auch den Namen, aber es gibt ein Heilungswunder in den Evangelien, ja, ich rede auch nicht von den Briefen, sondern nur von den Evangelien, wo der Name des Geheilten genannt wird. Und sogar der Name des Vaters sogar noch genannt wird. Wer weiß es? Bartimäus, richtig. Bartimäus, Bar eben Sohn, ne? Timäus, der Vater, ja, Bartimäus, der Sohn von Timäus, blinder Bettler. Und das würde ich gerne noch vorlesen. Könnt ihr noch? Ja, gut. Okay, Heilung des blinden Bartimäus. Ein paar Leute wissen, was jetzt gleich kommt. Und sie kommen nach Jericho. Und als er, also Jesus und seine Jünger, eine große Volksmenge aus Jericho hinausging, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Also er kam nicht, dann hat er gesagt, ey Jesus, hallo, ich bin der Bartimäus. Und er stand da, ja, an dem Tor und hat geschrien, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Aber er schrie umso mehr. Ja? Weißt du, wie du reagieren würdest, so im Gottesdienst, wenn jetzt einer auf einmal hier stehen würde und anfangen würde zu schreien, zu Gott zu schreien, Jesus, Jesus, würdest du denken, ey, bleib mal locker, hier ist jetzt gerade Gottesdienst, hier darfst du nicht schreien. Oder würdest du einfach denken, so, boah, krass, Jesus segne ihn, schenke die Begegnung überhaupt jetzt mit dir, ja? Ja, also, lass uns einfach an so Formen nicht stoßen, ja? Auch wenn jemand schreit, auch hier bei uns im Gottesdienst, ist vollkommen okay. Amen. Also, Jesus blieb stehen und sagte, sei mal leise, Bartimäus. Nein, Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes. Steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Also, ne, er sprang auf, ja, er stand nicht lange, er sprang auf, warf sein Gewand weg und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Ich meine, ist eigentlich klar, dass ein Blinder kommt, was willst du wohl wollen, ne? Aber Jesus will, ey, sag mir, was du willst, ja, was willst du? Ich will dich ermutigen. Auch wenn es sonnenklar ist, was du willst, ja, und Gott weiß alles, ja, ich weiß, aber sag Jesus, was du willst, ja. Sag Jesus deine Wünsche, ganz konkret, artikulier es mit hörbarer Stimme. Ich glaube, Gott hat keine Lust mehr, angeschwiegen zu werden, ja. Wir sitzen da, Gott weiß alles und Gott sagt, Leute, redet mit mir. Okay, so. Und Jesus sagt zu ihm, was willst du, dass ich hier tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Hammer. Also, was macht er? Bartimäus nimmt seinen Mantel. Früher hatten die Bettler, die hatten auf ihrem Mantel so Abzeichen, die quasi ihnen erlaubten, an der Stelle zu sitzen, wo sie saßen, um zu betteln. Ja? Er hatte seinen Mantel, wo das Zeichen drauf war, dass er dort offiziell betteln durfte. Er nimmt es, seinen Mantel, wirft es weg und rennt zu Jesus. Er setzt alles auf eine Karte und sagt, Jesus. Ja, er geht ja, zu Jesus und sagt, ich will es, ich will es. Ich habe nur diesen einen Plan. Krass. Hätte gut sein können, dass allein schon, als er Jesus ruft, dass er sofort geheilt wird. Denn in dem Namen Jesus liegt unvorstellbare Kraft. Ja, ich habe selber schon unzählige Wunder erlebt, wo ich selber geheilt worden bin, andere geheilt worden sind, Sachen passiert sind, einfach nur, weil der Name Jesus gerufen wurde. Okay, Jesus. Leise oder laut. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Ich glaube, der Name Jesus kann die unsichtbare Welt erschüttern und das kann sich einfach zeigen und manifestieren im Natürlichen. Okay, und wenn du das möchtest, dann kannst du einfach laut Jesus rufen über deiner Situation, über dem, was dich gerade bewegt. Und wenn du, komm, wir machen das mal zusammen. Ich will noch was erzählen, aber das müssen wir jetzt machen. So. Also, steht mal alle auf, haltet den Kindern die Ohren zu. Ja, wir lernen, genau. All den kleinen Kindern. So, und jetzt nimmst du die Situation, das, was dich gerade bewegt. Ja? Entweder ist das das, was irgendwie ein Verhaltensmuster, was du nicht los wirst, oder es ist irgendeine Beziehung, es ist ein Problem auf der Arbeit, es ist ein körperliches Leiden. Ja? Es kann alles Mögliche sein. Ja? Arbeitslosigkeit, Zukunftsangst, was auch immer. Ja? Nimm das und halt zu Jesus und dann rufen wir darüber, über diese Situation, den Namen von Jesus aus, okay? Rufe den Namen von Jesus und dann kannst du ganz kurz Jesus laut mit hörbarer Stimme sagen, was es ist. Ja, weil Jesus will, dass wir es sagen, okay? Ich zähle bis drei. 1, 2, 3 und dann, nicht auf 3, sondern nach 3, rufen wir Jesus, okay? Seid ihr bereit? Also laut, ne, Leute? Jetzt stell dir wirklich vor, er hört dich, ja? Er hört dein Rufen, ja? Wie laut würdest du schreien, damit er zu dir sieht, ja? Damit du ihn siehst, damit er auf dich guckt, in dieser Menge von Menschen, ja? Okay. 1, 2, 3. Jesus! So. Oh, es war im Übertragungsraum, meint jetzt ein Baby. Okay. Also ich würde das gerne nochmal machen, aber ich würde unbedingt noch was anderes sagen. Deshalb nimm das mit, praktiziere das zu Hause. Ja, waren deine Nachbarn vor vielleicht? Ja, weiß nicht, ja, aber nutze es einfach. Ja, ein Wort, ja, kann dein Leben verändern. Puh, wir haben es eben schon mal gehört, okay? Es ist das Jahr der Erstattung, ja? Ihr könnt das setzen, wenn ihr wollt, stehen, liegen, wie auch immer. So, Jesus lebt in Jericho, Bartimäus lebt in Jericho, ja? Und es gibt noch eine andere Person in Jericho, der Gott begegnet. Okay, und das lesen wir in Lukas Kapitel 19. Lese ich jetzt nicht alles vor. Ja, lese es einfach mal zu Hause nach. Und zwar ist das Zachäus. Ja, selbe Stadt, selber Jesus, selbe Jünger, selbe Zeit, ist sogar, glaube ich, derselbe Tag. Ja? Lukas 19. Erstmal muss ich dazu sagen, die Stadt von Jericho, die war damals, wir lesen das in Josua 6, die ist verflucht worden damals. Ja? Das ist eine verfluchte Stadt, wo erst der Blinde geheilt wird und jetzt Jesus Zachäus begegnet. Ja? Einfach für uns sowas mitnehmen als Ermutigung, wenn du denkst, wenn du hier in Euskirchen wohnst, wo du auch immer herkommst und denkst, ey, meine Gemeinde, meine Stadt ist harter Boden. Das ist verflucht und es ist schwer, hier Reich Gottes zu bauen. Dann will ich dir sagen, dass es eine Lüge ist. Okay? Wenn wir sagen, der Boden ist hart, dann tun wir so, als wäre es unsere Kraft, die wir aufwenden müssen, um diesen Boden aufzuweichen, um das zu machen. Ja? Aber Gott ist es, der es macht. Okay? Und für Gott gibt es keinen harten Boden. Amen. Amen. Es ist Gottes Werk, okay? Amen. Lass mal lachen über die Lüge, dass unsere Gemeinde, unser Ort, wo wir wohnen, unsere Familie, unsere Arbeitsstätte, dass das harter Boden ist. Lass mal drüber lachen, komm. Ha, 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 ha. Ha. So, wie war das bei Zachäus? Zachäus hing da auch auf dem Baum, schrie wie wild, Jesus, Jesus, hier oben bin ich, begegne mir. Wie war das? Nein, ne? Zachäus, ein kleiner Mann, stieg auf den Baum, damit er gut sehen konnte, aber ich glaube auch, damit die anderen ihn nicht von hinten abstechen, weil er war echt ein fieser Kerl. Ja, der war betrogen, ja, war egoistisch, hat sein Amt als Zöllner missbraucht, ja, hatte keine Freunde, glaube ich. Ja. Er hat allen Leuten das Geld abgezockt. Ja. Dieser kleine, fiese Kerl, ja, kletterte auf den Baum und hat nicht Jesus geschrien. Der hat nicht geschrien, Sohn Davids, erbarme dich meiner, sondern er saß einfach nur auf dem Baum und hat Jesus beobachtet. Er hat sich einfach in die Nähe von Jesus gebracht und hat Jesus angeschaut. Und was macht Jesus? Alle Leute dort wollten Jesus zum Essen haben, wollten Jesus als Gast haben. Und was macht Jesus? Er geht zu Zachäus, der hat nicht gerufen. Er geht zu Zachäus und sagt, Zachäus, komm runter, ich will heute bei dir essen. Und das ist so krass, wisst ihr. Es kommt nicht auf unsere Form an, ob wir schreien wie wild und für Gott die verrücktesten, äußerlich verrücktesten Sachen machen, sondern es kommt auf unser Herz an, wie wir uns positionieren. Ja, ob wir sitzen in unserem Stuhl und einfach Gott unser Herz öffnen, sagen, Jesus, hier bin ich, begegne mir. Oder ob wir laut Jesus rufen, ja, Gott ist nicht davon abhängig, okay? Ich will dich einfach ermutigen, Jesus auf deine Art und Weise zu erleben. Und wisst ihr, das Coole ist, bei Zachäus, alle wollten, dass Jesus zu ihnen nach Hause gekommen ist, er kommt und er ist einfach zu Zachäus gegangen. Das war wie so ein Jackpot für die ganze Stadt. Weil Zachäus ist danach hingegangen und hat allen das Doppelte, Dreifache von dem zurückgegeben, was er von den Leuten genommen hat, ja? So cool zu lesen. Okay, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus kommt nicht mit Verdammnis oder Anklage, sondern er kommt, um zu retten. Amen. So, ich würde euch bitten, einfach nochmal zum Abschluss aufzustehen mit mir zusammen. Und egal ob laut oder leise, jeder von uns, ich fand das so cool, was der Rolf eben gesagt hat, weil das ist genau das, was ich jetzt sagen wollte am Ende. Rolf, was du gesagt hast. Wir haben gesagt, wir haben das empfunden, dass dieses Jahr wird ein Jahr der Erstattung werden. Es wird ein Jahr, wo Gott Sachen zurückbringt, ja, die verloren gegangen sind. Und ich glaube einfach jetzt, dass wir uns jetzt Zeit nehmen sollen, noch kurz, und uns daran zu erinnern, an persönliche Begegnungen mit Jesus, egal ob sie laut waren, ob sie leise waren, ja, ob sie verrückt waren, ja, oder ganz im Verborgenen waren. Ja. Einfach Begegnungen, die unserem Leben eine Richtung gegeben haben. Ja. Dass wir uns daran erinnern sollen, dass wir die Sachen nehmen sollen, die Gott zu uns gesprochen hat, die vielleicht schon lange im Regal lagen, ja, und die, wo schon ein bisschen Staub drauf ist, aber wo Gott einfach sagt, jetzt, wie Rolf gesagt hat, jetzt kommt die Zeit. Nimm das, ergreif das, was ich dir aufs Herz gelegt habe, ja, was wir alle zusammen erleben wollen, nimm das. Und ich glaube, Gott will diese Träume heute wiederbeleben, er will das wecken. Ja, die ganzen Prophetien, die Versprechen, die ihr bekommen habt, ja, für euer Leben, ja, für eure Familie, für alles mögliche, für eure Berufung, für Job, für alles, ja. Nehmt das. Ich glaube, dass Gott das jetzt einfach wachrütteln will. Ja? Vielleicht sind das auch andersrum, vielleicht sind das auch Fehler oder Sachen, Sünden, irgendwas, was bei dir tief drin ist, wo du noch keinen reingelassen hast. Ja? Was du Jesus noch nicht gebracht hast. Vielleicht ist auch sowas, ja? Irgendwas Verstecktes. Ja? Ich will euch sagen, heute ist der Tag der Rettung, der Heilung, der Vergebung, der Erinnerung. Ja? Danke, Jesus. Und jetzt lasst uns einfach mal nochmal die Zeit nehmen und uns daran erinnern und das einfach vor Gott bringen, okay?